Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ja, wir sind wieder zurück und mit dabei ist auch heute wieder der Philipp.
Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Einiges wieder passiert in der Welt des Sports, vor allem im Fußball, vor allem was den FC Bayern München betrifft, gibt es ja, muss man sagen, irgendwie leider einiges zu berichten. Also leider aus meiner Sicht. Ich glaube, alle außer die Bayern-Fans freuen sich momentan, dass es so läuft beim FCB nach Jahren der Dominanz. Dann zudem ist die Formel 1 gestern mit den Tests zurückgekehrt. Also ja, einiges, was wir besprechen können. Bundesliga, Champions League, natürlich hier die Hauptthemen dieser Folge. Aber erstmal reden wir über unsere Woche und da kannst du ja mal gerne mit reinstarten.
Ja, eigentlich soweit alles beim Alten. Also ja, war jetzt nicht so viel abgesehen von dem üblichen Wochenprogramm, was wir hatten. Wir hatten ja am Freitag, hatten wir auch in der Folge angesprochen. Wir hatten die Folge ja noch kurz vorher aufgenommen und sind danach direkt zur Weihnachtsfeier von der Firma, wo wir beide arbeiten, gefahren. Da waren wir in Timberjacks, ist, glaube ich, eine Kette, gibt es auch an ein paar anderen Standorten, falls das dem einen oder anderen was sagt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. War auf jeden Fall richtig gut, war auch ein netter Abend, fand ich. Da waren wir dann auch, ich glaube, wir waren da gute 6 Stunden oder so. Also ich,
ja, ungefähr.
Ja, nicht gar, ja, wir waren da, glaube ich,
fünfeinhalb.
Von kurz vor 6 bis 11:30 oder 11.
Ja, so um den Dreh,
irgendwie
ja.
So. Also ja, war ein ganz angenehmer Abend auf jeden Fall und sehr entspannt. Den FC konnte ich zeitgleich leider nicht verfolgen. Und ja, dann Samstag, ja, habe ich ein bisschen Bundesliga geguckt, mal seit langem wieder, weil irgendwie bin ich die letzten Wochenenden nie irgendwie so wirklich zu Hause gewesen und konnte nie so wirklich die Konferenz auch mal wieder gucken. Habe ich aber auch nur die erste Halbzeit geguckt, zweite Liga habe ich komplett geguckt. Und ja, sonntags auch nicht viel gemacht, glaube ich. Ich habe es gerade mal jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm und dann jetzt heute hatte ich noch eine kleinere Leistungsüberprüfung in der Schule, dafür habe ich noch ein bisschen gelernt und so. Also ja, war eigentlich alles ganz entspannt und ja, ansonsten war wie gesagt nicht viel. Durch die Weihnachtsfeier konnte ich leider nicht ins Stadion gehen, wo ich ursprünglich eine Karte zu hatte. Es standen 3 Termine für die Feier aus. Leider ist sie genau auf den falschen Termin gefallen, aber ich habe dann auch gesagt, sage ich jetzt nicht wegen Stadion ab, dann verkaufe ich halt meine Karte an Kollegen und ja, gehe dahin. Am Ende hat Köln ja auch verloren, von daher, aber da werden wir gleich noch drauf zu reden kommen.
Ja, bei mir war es eigentlich auch die übliche Woche mit Arbeiten, ins Gym gehen. Also ja, war eigentlich, wie immer, muss ich sagen, natürlich auch Bundesliga verfolgt, sowohl Samstag als auch Sonntag. Freitag nicht, weil, wie du es angesprochen hast, hatten wir dann ja Weihnachtsfeier, dann jetzt auch Champions League verfolgt und natürlich die seit gestern laufenden Tests wieder fleißig verfolgt, die Daten studiert und Zeiten verglichen. Also ja, ich habe gestern mal wirklich den Tag, ich glaube, ich habe von den 8 Stunden Tests, habe ich, glaube ich, also ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit die Tests am Laufen und habe auch die meiste Zeit wirklich aufmerksam das verfolgt. Das war eigentlich echt mal wieder cool, wieder die Autos auf der Strecke zu sehen. Aber sonst ja, eine entspannte Woche bei mir ebenfalls. Ich bin da ja momentan noch ja, sehr entspannt unterwegs. Bei dir ist das ja, sage ich mal, weil du ja noch schon die Ausbildung dieses Jahr hast, ein bisschen stressiger. Du hast immer ein bisschen mehr zu tun als ich. Deswegen konnte ich dann noch gestern mal so einen Tag mir nehmen, wo ich einfach mal den ganzen Tag die Formel 1 verfolge. Aber ja, so ist das. Und ich glaube, wir steigen mal direkt mit dem Hauptthema der letzten Wochen ein, damit wir das abgearbeitet haben, weil das Thema für mich als Bayern-Fan natürlich nicht ganz so schön ist zu besprechen. Aber man muss natürlich drüber sprechen, wir sind hier ein Sport-Podcast und man kann natürlich dann hier auch nicht immer nur über die schönen Zeiten reden, sondern man muss auch über die schlechten Zeiten beim FC Bayern reden, denn momentan ist wohl ja eine der größten Krisen beim FC Bayern seit ja eigentlich der Saison 2011, würde ich sagen. Also 2012 war zwar die letzte titellose Saison bei den Bayern, allerdings war das eine Saison, wo man bis zum Schluss um alle Titel noch mitgekämpft hat. Und das sieht jetzt in dieser Saison 2023, 2024 komplett anders aus. Als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, war ja schon die Niederlage gegen Leverkusen und auch die Hinspielniederlage gegen Lazio unter Dach und Fach. Und ja, ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl jetzt ins Auswärtsspiel nach Bochum gegangen, weil Bochum auf dem Papier eine Mannschaft ist, gegen die Bayern immer sehr, sehr gut zurechtkam. Okay, sie hatten mal vor ein paar Jahren diese 4:2-Niederlage in Bochum, aber sonst sowohl heim als auch auswärts konnte man immer gegen die Bochumer in der Regel 3 Punkte holen. In dem Hinspiel hat man ja, glaube ich, auch 6 oder 7-0 gewonnen. Ja, und eigentlich ist Bochum dann so ein Gegner nach 2 sehr, sehr schwachen Auftritten, wo man sich mal wieder so ein bisschen aufbäumen kann. Und zunächst sah es auch nach einer deutlichen Besserung aus bei den Bayern. Also in den ersten 10, 15 Minuten in der Partie war man da, man hat Zweikämpfe gewonnen, die Körpersprache hat gestimmt, ist dann noch durch Jamal Musiala in Führung gegangen, auch verdient. Zu dem Zeitpunkt hatte man schon ein, zwei sehr, sehr gute Chancen. Harry Kane danach noch mit einer absoluten Top-Chance, die er eigentlich machen muss, beziehungsweise er kann den Ball auch nochmal querlegen auf Thomas Müller, der dann frei vom leeren Tor steht und den Ball nur reinschieben muss. Also eine 2-0-Führung wäre eigentlich nach 20 Minuten ziemlich angebracht gewesen, wäre auch verdient gewesen. Aber dann, ja, ist man wieder in alte Muster verfallen, in die Muster der zweiten Halbzeit gegen Lazio und auch in das Muster des Leverkusen-Spiels. Musiala verspielt den Ball, weil er also verliert im Dribbling den Ball, was passieren kann, will ich ihm gar keinen so großen Vorwurf machen. Allerdings dann das Abwehrverhalten von Bayern war mal wieder unbefriedigend. Also vor allem Joshua Kimmich, den ich auch häufig noch in Schutz genommen habe, ja, führt dann Zweikampf gegen Lucia, war es, meine ich. Und der geht da in Zweikampf rein, wie als wenn der ein 5-jähriger kleiner Junge wäre und nicht ein gestandener Bundesliga-Profi. Und geht da komplett halbherzig in den Zweikampf. Lucia leitet den Ball weiter auf Asano, der dann das 1-0 macht. Ausgangspunkt war wirklich dieser verlorene Zweikampf von Kimmich. Man kann vielleicht auch Delikter den Vorwurf machen, dass er vielleicht einen Ticken früher hätte rausrücken müssen, um den Ball zu blocken von Asano. Aber allerdings will ich da wirklich eigentlich die Hauptschuld bei Kimmich sehen beim 1-1. Dann nach dem Standard komplett schwache Zuordnung in der Mitte kassiert man von Schlotterbeck das 2:1. Also Schlotterbeck wirklich steht da komplett frei. Delikt und Kane haben ihn beide dort nicht markiert und eigentlich müssen sie ihn dort markiert haben, weil es auch beide kopfballstarke Spieler sind, die Schlotterbeck, ich glaube, der auch knapp 1,90 groß ist, dort eigentlich ja decken müssen, damit er nicht so frei zum Kopfball kommt. Und generell so nach dem 1-1, das 2-1 ist dann ja relativ schnell nach dem 1-1 gefallen, sind die Bayern gar nicht mehr in die Partie gekommen. Also man hat unfassbar schlecht gespielt, finde ich. Man war genauso wie gegen Lazio, genauso wie gegen Leverkusen, komplett ideenlos. Und das kam so plötzlich aus dem Nichts. Also eigentlich wirklich, sobald das 1-1 gefallen war, war Bayern komplett aus dem Spiel genommen. Davor lief es doch echt gut. Wie gesagt, man hätte aufs 2-0 stellen können. Das hat man allerdings nicht getan. Und warum auch immer, hat man den Kopf so wieder in den Sand gesteckt nach dem Ausgleich. Komplett unnötig. Es waren 20, 25 Minuten gespielt und du hast auch alle Chancen und dann machst du es dir wieder so selber kaputt. Dafür habe ich keinerlei Verständnis und ich weiß dann auch wirklich nicht, woher dann dieser Leistungsabfall kommt. Ist für mich eigentlich ja schwer zu verstehen. Auch in der zweiten Halbzeit ist man gar nicht in die Partie gekommen. Also man hat gar keine Torchancen rausgearbeitet. Dann kam noch dazu, dass Masraoui sich verletzt hat in der ersten Halbzeit, sich Muskelfaserriss zugezogen hat, wo ich da auch mal erwähnen muss, es kann langsam wirklich nicht sein. Also irgendwas muss doch falsch laufen, dass die ganzen Spieler sich immer verletzen. Du hast wirklich jedes Spiel einen Spieler, der sich irgendwie verletzt bei Bayern und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also das sind Spieler, die sind auf einem Top-Niveau, die werden von den besten Fitnesstrainern der Welt dort trainiert und verletzen sich andauernd. Also so eine Verletzungsmisere wie dieses Jahr hatte Bayern schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Ja, also verstehe ich nicht. Dann musste Dayo Upamecano als Rechtsverteidiger spielen, kam dafür Masraoui rein und er hat seiner Mannschaft leider erneut einen Bärendienst erwiesen. Das zweite Spiel hintereinander, wo er sich eine rote Karte einfängt. In Rom war es so eine glattrote Karte, diesmal war es eine gelbrote Karte und er hat auch in Verbindung mit der gelb-roten Karte erneut einen Elfmeter verursacht, der dann zum 3:1 für die Bochumer genutzt worden ist. Und erst nach dem 3:1 kam mal wieder so ein bisschen Tempo ins Bayern-Spiel, auch weil Matthijs Tel und Leroy Sané eingewechselt worden sind und die mal wieder was Schwung in die Partie gebracht haben. Harry Kane konnte dann noch aufs 3:2 verkürzen, aber ja, Das war insgesamt zu wenig. Man ist jetzt 8 Punkte in der Bayern 04 Leverkusen, die seinerseits 2-2-1 in Heidenheim gewinnen konnten und somit die Tabellenführung weiter ausgebaut haben. Ja, es ist, Leon Goretzka hat es ziemlich gut beschrieben, wie ein Horrorfilm momentan, der irgendwie nicht endet. Allerdings liegt es eigentlich am Trainer und an den Spielern, diesen Horrorfilm langsam mal zu beenden, weil, ganz ehrlich, es geht ja nicht nur, dass Bayern die Spiele verliert, es geht ja vor allem um die Art und Weise, wie man Spiele verliert. Ich meine, Bayern hatte schon häufiger mal Phasen, auch in den letzten Jahren, wo sie dann mal eine Zeit lang keine Spiele gewonnen haben, beziehungsweise auch vielleicht mehrere Niederlagen hintereinander hatten. Aber sowas, so dann wenigstens haben sie dann häufig, waren sie noch die bessere Mannschaft und waren überlegen. Aber jetzt waren das wirklich Spiele gegen, ich meine, dass du gegen Leverkusen verlierst, okay, ist scheiße, aber da kannst du wenigstens noch sagen, Leverkusen ist eine Top-Mannschaft. Aber so unterzugehen gegen ein Bochum, die gegen den Abstieg kämpft und gegen Lazio Rom, die in der Mitte der Serie, also im Mittelfeld der Serie A irgendwo rumstolpern, ist für mich ja nicht verständlich und daraus wurden jetzt auch Konsequenzen gezogen. Und zwar wird der FC Bayern sich am Saisonende von Thomas Tuchel trennen. Nicht mit sofortiger Wirkung, sondern erst am Saisonende. Man will halt so ein Chaos, wie man es in der letzten Saison hatte, nachdem Nagelsmann entlassen worden ist, wohl verhindern, was ich auch irgendwo verstehen kann. Allerdings sehe ich jetzt auch nicht, wie Bayern unter Tuchel dieses Jahr noch großartig erfolgreich sein wird. Ich glaube, die Hauptaufgabe sollte jetzt sein, dass man sich auf die Champions League konzentriert und in der Bundesliga sich einfach für die Champions League qualifiziert. Ich will die Meisterschaft natürlich noch nicht zu 100% abschreiben, weil ich auch immer noch der Überzeugung bin, dass man mit der fünfte Spieler gesetzt, der 23., glaube ich, dass man dann noch nicht eine Meisterschaft frühzeitig abschreiben sollte. Man sollte sie erst abschreiben, wenn es mathematisch nicht mehr möglich ist. Allerdings sind die Chancen auf den Meistertitel halt nach den letzten zwei Auftritten der Bundesliga auf, ja, auf eine sehr, sehr geringe Prozentanzahl gesunken. Ja, und ich wäre zufrieden, wenn man die Saison irgendwie halbwegs retten würde, in der Champions League noch irgendwie ein bisschen weiterkommt und sich halt national für die Champions League qualifiziert. Im Pokal ist man raus. Also es droht die erste titellose Saison für den FC Bayern nach ja, 12 Jahren, muss man sagen, 2011, 2012 damals, als man zwar keinen Titel geholt hat, aber eigentlich trotzdem eine überragende Saison gespielt hat. Also da hatte man, wurde man Zweiter in der Liga, knapp hinterm BVB. Im Pokalfinale hat man gegen Dortmund verloren und halt damals auf tragische Art und Weise das Champions League-Finale. Also das war im Vergleich zu der jetzigen Saison noch eine sehr, sehr gute Saison. Also das ist mit Abstand seit der 2010er, 11er Saison die schwächste Saison für den FC Bayern. Jetzt wurde auch schon gemunkelt, dass Ole Gunnar Solskjær, also der Ex-Trainer von Man United, der ironischerweise 1999 das legendäre 2:1 für Man U im Champions League-Finale gegen den FC Bayern geschossen hat, Interimstrainer sein kann, falls man sich jetzt von Thomas Tuchel doch frühzeitig trennen wird. Und ich kann mir, um ehrlich zu sein, auch gut vorstellen, dass diese Partnerschaft zwischen Tuchel und Bayern auch schon vorzeitig enden wird, wenn man jetzt wirklich am Wochenende gegen Leipzig wieder eine Niederlage einstecken sollte und dann auch vielleicht in der Champions League, vielleicht gibt man ihm dann noch das Rückspiel gegen Lazio, aber wenn man dort dann auch den letzten Titel verspielt, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man Thomas Tuchel entlassen wird und dass man dann einen Interimstrainer sich holen wird. Es ist ja auch noch nicht zu 100% sicher, wer der Nachfolger von Thomas Tuchel sein wird. Zwei Namen werden dort momentan allerdings besonders häufig genannt, und zwar einmal Xabi Alonso und einmal Zinedine Zidane. Beides rein fußballerisch gesehen mit die besten Mittelfeldspieler der 2000er Jahre und 2010er Jahre gewesen. Also Zidane hat ja 2006 seine Karriere beendet, Xabi Alonso 2017 bei den Bayern. Also beides Alpha-Tiere, auch mit extremer Erfahrung bei Real Madrid, sie dann noch bei Juve, Xabi Alonso bei Liverpool, beim FC Bayern. Allerdings ja, ist das Ganze auch momentan, was vor allem Xabi Alonso angeht, noch ein wenig schwer, weil Xabi Alonso ja noch bei den großen Rivalen der Bayern momentan ist, und zwar bei Bayern 04 Leverkusen. Und ich weiß nicht, ob er ja die Werkself verlassen will. Also ich glaube, dass er für den FC Bayern auf jeden Fall eine große Bereicherung wäre, weil er ja auch den Verein kennt, die Stadt kennt. Er hat ja 3 Jahre in München gespielt. Ein hohes Ansehen hat er immer gehabt bei den Verantwortlichen. Und er hat auch immer gesagt, wie sehr er sich in München wohlgefühlt hat. Allerdings weiß ich nicht, ob er das machen will, auch einfach aus dem Grund, weil er, ich glaube, Bayer 04 Leverkusen mittlerweile ins Herz geschlossen hat. Und er wird sich enorm viele Sympathien verspielen, vor allem bei ganz Fußball Deutschland, sage ich mal, außer bei den Bayern-Fans, wenn er jetzt Leverkusen für die Bayern verlassen würde. Deswegen glaube ich da nicht ganz dran. Bayern soll allerdings an Hochdruck an einer Verpflichtung von ihm arbeiten. Und Zinedine Zidane wäre für mich persönlich die Idealoption. Zinedine Zidane ist für mich einer der besten Fußballer aller Zeiten. Also mein Vater hat immer gesagt, für ihn ist Zidane der Größte, den er je gesehen hat, sagt er heute noch. Und ich war auch immer ein extremer Fan von Zinedine Zidane als Spieler, als Trainer war er enorm erfolgreich bei Real Madrid, hat dreimal hintereinander die Champions League gewonnen. Allerdings gibt es bei ihm dann diese Sprachbarriere, weil er nur Französisch und Spanisch spricht. Das ist natürlich ein Problem, wenn du einen deutschen Verein trainieren willst. Da kann er sich vielleicht mit Kingsley Coman oder Gunnar Saar und so weiter verständigen, aber allerdings halt nicht mit Spielern, die kein Spanisch bzw. Französisch sprechen. Aber was man so hört, soll sie dann wohl sehr interessiert an einem Trainerjob bei den Bayern sein. Er hat auch sogar mal das Training bei den Bayern vor ein paar Jahren besucht. Er ist generell sehr überzeugt von dem Verein. Und das wäre für mich eine absolute Traumlösung. Also Zinedine Zidane, ich glaube auch als Menschen, Top-Typ. Viele haben da natürlich den Kopfschuss gegen Marco Materazzi aus dem WM-Final 2006 im Kopf. Aber was man oder wenn man sieht, was er auf dem Platz gemacht hat, das war ja Ästhetik pur. Also vor allem, das ist so ein Tipp, den sollte jeder, kannst du dir vielleicht auch mal angucken, wenn du es nicht weißt. Man muss sich mal die Highlights von dem, habe ich jetzt noch vor ein, zwei Wochen getan, vom WM-Viertelfinale 2006 in Brasilien angucken. Da war der, ich glaube, 35 oder so, was er da gegen Prime Brasilien mit Kaká, R9, Ronaldinho und so gemacht hat, ist atemberaubend gewesen. Also ja, Zinedine Zidane wäre da für mich die Traumlösung allerdings. Ist das noch Zukunftsmusik und man muss jetzt erstmal gucken, dass man die Saison halbwegs ordentlich beendet mit einem Platz für die Champions League und mit vielleicht noch einer guten Champions League-Kampagne.
Ja, also erstmal aus meiner Sicht folgerichtig, absolut folgerichtig, dass Thomas Tuchel verlassen wird. Auch wenn ich ihn bis auch noch vor 2 Wochen in Schutz genommen habe und ihn auch immer noch gewissermaßen in Schutz nehme, weil ich finde, dass die Kritik aus vielen Löchern auch zu hart gegen ihn ist und nur auf ihn trifft. Also ich finde, dass die Mannschaft an manchen Stellen viel zu wenig davon bekommt, beziehungsweise wenn die Mannschaft was abbekommt, dann sind das meistens die Hauptakteure, wie zum Beispiel ein Kimmich, der dann immer wieder direkt kritisiert wird. Aber ja, ich finde, man muss das auch im Gesamten sehen. Und ja, es ist bei den Bayern einfach, hat man irgendwie ein bisschen das Gefühl, das Zusammenspiel. Ich meine, am Anfang der Saison haben wir gesehen, wie diese Maschinerie warm gelaufen ist und wie sie gelaufen hat, unter dem gleichen Trainer, mit der gleichen Mannschaft. Klar, jetzt sind hier und da Spieler verletzt, aber im Großen und Ganzen hat man da das Grundgerüst der Mannschaft immer noch stehen. Vor allem mit den Achsen, die in der Hinrunde vor allen Dingen ja so gut geklappt haben, mit einem Kane, mit einem Sané vor allen Dingen. Und da muss man ja wirklich sagen, die spielen ja nicht mehr ansatzweise so wie in der Hinrunde. Klar ist, Kane braucht die Bälle ein bisschen mehr serviert. Trotzdem finde ich, hat er auch nicht mehr die Präsenz auf dem Platz aktuell. Und Sané, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also der spielt, das ist wieder wie eine Münze, Kopf oder Zahl. Sané hat am Anfang der Saison hat er Kopf gespielt und jetzt spielt er auf einmal wieder seinen Zahlenfußball.
Ja,
Also
also gegen Bochum, als er reingekommen ist, hat er mal wenigstens halbwegs Schwung mit reingebracht, aber gegen Lazio und gegen Leverkusen war das halt ja auch eine Nullnummer.
ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Bochum nicht gesehen. Ich habe die letzten beiden Spiele gesehen, deshalb kann ich das Spiel gegen Bochum jetzt nicht zu 100% beurteilen. Aber ich denke, es spiegelt schon ganz gut wider, wie wir jetzt hier wieder darüber reden und wie wir vor dem Spiel darüber geredet haben. Wir haben darüber geredet, wie du vorhin auch am Anfang gesagt hast, Bochum ist eigentlich eine machbare Aufgabe. Klar, im Ruhestadion kann es mal schwer werden. Das haben sie auch vor 2 Jahren bemerkbar. Das haben wir auch letzte Folge erwähnt. Aber wir haben gesagt, wir sind uns beide sicher, dass die Bayern das Ding eigentlich machen werden. Und das habe ich auch gegen Lazio schon gesagt. Das habe ich jetzt gegen Bochum gesagt. Und das habe ich eigentlich bei allen anderen Spielen auch gesagt bisher in diesem Jahr 2024. Und Bayern hatte einfach, bis auf vielleicht das Spiel gegen Gladbach, das kann man ein bisschen ausklammern, aber sonst hatten sie nicht einen soliden Auftritt. Und das ist schon sehr auffällig. Und ja, deshalb so eine Reaktion jetzt auf jeden Fall richtig. Die Frage ist, ob der Rausschmiss von Tuchel jetzt am Saisonende, was das jetzt irgendwie bringt, ob es nicht dann besser gewesen wäre, jetzt direkt die Kehrtwende zu machen. Aber ich glaube, das haben sich die Bayern jetzt vor dem CL-Spiel eine Woche vorher auch nicht getraut. Ich glaube, da wollten sie Tuchel jetzt noch die Zeit geben, zumindest das CL-Spiel irgendwie hinzukriegen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, also in der Liga, klar, wir haben schon viel erlebt und schon viele Meister vielleicht mal zu früh gekrönt. Aber es müsste jetzt schon einiges passieren, dass Leverkusen, die noch kein einziges Spiel in dieser Saison verloren haben, egal in welchem Wettbewerb, dass die jetzt auf einmal so viele Punkte liegen lassen, weil 8 Punkte ist schon ein Haufen. Und zudem müsste Bayern ja auch wieder in eine viel bessere Form kommen. Also ich will die Bayern nicht abschreiben, aber man muss dann auch die Realität sehen, zumal muss man ja auch sagen, Leverkusen hat insgesamt, glaube ich, ja, das etwas einfache Programm. Ich meine, sie haben einer der zwei härtesten Spiele mit Leipzig und Bayern hinter sich, beide für sich entschieden. Bayern spielt jetzt am Wochenende in dieser schweren Phase gegen Leipzig, was auch sehr, sehr schwer wird, kann man ja auch in dem Bezug mal sagen. Also, zwar sind die Leipziger auch nicht so 100% in Form, und lassen auch viel hier und da liegen, aber das wird schon ein schwieriges Spiel für die Bayern, weil auch für die Leipziger, klar riechen die jetzt ihre Chance, ne? Also, die Bayern haben es generell sich immer schwer getan gegen Leipzig, in den letzten Jahren. Und die Leipziger wollen die Bayern natürlich jetzt da nochmal komplett in den Bruch schicken. Ne? Also die kommen da nicht, um irgendwie die Bayern als Aufbaugegner zu dienen, sondern die wollen da den Bayern die Stirn bieten und sie vielleicht sogar dominieren. Und da bin ich gespannt, wie sie das hinkriegen und vor allem auch, wie die Bayern es hinkriegen, trotz dieser schwächeren Phase dagegen eine Top-Mannschaft dann wieder, weil das waren die letzten Mannschaften eigentlich nicht wirklich. Da dann wieder das irgendwie, also klar Leverkusen, aber jetzt die letzten beiden und auch davor die Spiele, waren das jetzt keine absoluten Top-Mannschaften. Und mit Leipzig hat man, finde ich, auf Bundesliga-Niveau natürlich eine absolute Top-Mannschaft, auch wenn es bei denen dieses Jahr nicht so läuft. Und da bin ich gespannt, wie die Bayern das bewerkstelligen und ob es da nicht weitergeht mit der Serie. Also einen Sieg wird schon schwierig. Unentschieden ist drin. Bin ich mal gespannt, wie die Bayern das machen. Und ja, wenn du zum Beispiel jetzt gegen Leipzig dann am Wochenende nicht gewinnst und Leverkusen morgen gegen die abstiegsbedrohten Mainzer gewinnt, dann sind es noch mehr Punkte. Also ja, ich will es nicht abschreiben, aber es ist schon ein ordentliches Stück, was die Leverkusener sich jetzt rausgearbeitet haben und was die Bayern noch ja, erklimmen müssten, damit das irgendwie noch was wird. Aber es kann natürlich alles passieren, es ist Sport, Leverkusen kann genauso einknicken, deshalb dahingehend mal abwarten und ja, für Thomas Tuchel sage ich, wenn das gegen Lazio nicht irgendwie hinkommen sollte, was sehr, sehr schwierig wird, auch wenn es heim ist, aber Lazio hat eine sehr, sehr gute Abwehr und bei Bayern läuft es halt im Sturm aktuell nicht. Das sind dann so zwei Sachen, die so aufeinandertreffen, die vielleicht da nicht so gut passen, wenn man mit mindestens 2 Toren gewinnen muss, zumindest um in der regulären Spielzeit weiterzukommen. Ja, es wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für die Bayern. Und wenn sie das nicht bewerkstelligen sollten, dann denke ich, dass Tuchel dann auch schon rausfliegen wird und Ole Gunnar Solskjaer kommen wird. Ob das eine gute Interimslösung ist, spielt meiner Meinung nach nicht so eine große Rolle. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber diskutieren, weil viel verhauen kann er eh nicht mehr.
Ja.
Weil dann geht es ganz theoretisch noch um die Liga. Und da hat aber jetzt auch keinen Anspruch, dass er irgendwie den Rückstand noch aufholt. Also geht es darum, am besten Platz 2 zu verteidigen, beziehungsweise die CL-Plätze. Aber Platz 2 sollte ja dann für die Bayern trotzdem schon der Anspruch sein und nicht, dass am Ende noch ein VfB Stuttgart oder so vor denen steht. Deshalb, also denke ich, also da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ob das die richtige Lösung ist oder nicht. Und dann bin ich gespannt, was ab Sommer gemacht wird, wie du es gesagt hast. Ich denke, dass Solskjaer auch definitiv da eine Option sein wird, wenn er jetzt auch als Interimslösung gehandelt wird. Ich muss sagen, ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ein Xabi Alonso zu Bayern geht, wenn ich ehrlich bin. Also ich denke, dass Xabi Alonso, vor allem wenn jetzt auch noch der Titel kommt, erstmal buhlt er, glaube ich, komplett auf die Chance in Madrid. Also hätte Ancelotti nicht verlängert, dann wäre er, glaube ich, im Sommer, egal was passiert, wäre er nach Madrid weg gewesen. Jetzt hat Ancelotti verlängert. Für mich besteht die einzige Option, die, glaube ich, in Alonsos Kopf ist, glaube ich, ist in Liverpool. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass Xabi Alonso jetzt so wäre, dass er die Meisterschaft mit Leverkusen gewinnt und dann zu Bayern wechselt. So schätze ich ihn irgendwie nicht ein. Ich glaube, das würde er so nicht machen, weil er dafür irgendwie die zu feine Art, sage ich mal, an sich hat. Also ich denke, wenn er geht, dann nach Liverpool und sonst bleibt er noch ein Jahr einfach bei Leverkusen und geht dann nach Madrid, wenn Ancelotti da nicht sich denkt, dass er noch ein Jahr Bock drauf hat. Und bei den Bayern muss ich sagen, dass ich auch schon sagen muss, dass sie dann vielleicht sogar auch eine durchaus geilere Lösung wäre. Klar, Xabi Alonso mit Bayern Vergangenheit und so, aber wenn sie dann an der Seitenlinie von Bayern, das wäre schon geil. Also muss ich tatsächlich sagen, also ich finde sie dann bei Real Madrid, der hat da so gut reingepasst, ähnlich wie Ancelotti jetzt, aber so, wenn du hattest bei Real Madrid, hattest du erstmal das weiße Ballett auf dem Feld stehen, dann absolute Topstars, einen nach dem anderen. Und dann hast du noch einen Zidane mit seiner glatt polierten Glatze glänzend im Stadionlicht an der Seite steht. Also ich fand, das hat perfekt zu Real Madrid gepasst. Und ja, ich finde, der hat so eine Ausstrahlung an der Seitenlinie. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
Ja,
Aber
natürlich. Allein die Präsenz von dem Zinedine Zidane, das ist einer der größten der Fußballgeschichte. Also sowohl als Trainer als auch als Spieler. Ich meine, was der für Erfolge hat: Weltmeister, dreifacher Ballon d'Or-Sieger,
ja, und
Welttrainer,
das.
dreimal Champions League gewonnen. Und ich meine, der weiß ja auch, wie er mit Superstars umzugehen hat. Ich meine, der hat Cristiano Ronaldo mit Real Madrid Prime trainiert. Also
Ja. Und
der
vor allem
weiß.
den brauchte er ja nicht mal viel Anlauf irgendwie, um das zu schaffen auf
Nein.
Trainerebene.
Nein,
Ja, ich
und
meine, so viel, wenn man das mal in Relation setzt, muss man auch sagen, dass die dann ja im Vergleich zu anderen Trainern, sage ich mal, auch wenn es jetzt schwer formuliert ist, aber gar nicht so viel Erfahrung hat, sage ich mal,
nein,
von
hat er
seinen
nicht.
Jahren, die er als Trainer auf dem Buckel hat.
Ja, na natürlich kann man dann auch sagen, ja, er hatte einen extrem guten Kader oder den besten Kader der Welt zu dem Zeitpunkt, aber man muss es auch erstmal umsetzen. Und das, was er mit Real geschafft hat, hat vorher keiner geschafft. Und er ist einfach.
PSG oder Man City hatten auch viele Jahre den denkbar stärksten
Genau,
Kader und haben es
genau.
nicht geschafft.
Deswegen,
Also.
Zidane wäre auf jeden Fall, habe ich auch gerade schon angesprochen, meine Wunschoption Nummer eins. Einzig ist halt wirklich da die Sprachbarriere, wobei ich halt nicht weiß, ob er mittlerweile Englisch spricht. Er spricht ja nur sehr, sehr wenig Englisch. Hauptsächlich, hatte ich auch gesagt, Spanisch und Französisch. Aber so ein Zidane, vor allem, das ist ja auch so ein Typ, der auch so ähnlich wie Xabi Alonso, ich glaube, mit Drucksituationen komplett locker umgeht. Ich meine, so was hat denn der für einen Druck? Der dreimal die Champions League als Trainer gewonnen hat, der Spieler die Champions League gewonnen hat, die entscheidenden Doppelpack im WM-Finale 98 gemacht hat, Frankreich damit zum Weltmeister gemacht, hat gegen Leverkusen 2002 im Champions League-Finale eines der schönsten Tore aller Zeiten geschossen zum Sieg damals. Also der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der kennt den Druck nicht. So, und deswegen so ein Typ bei Bayern, der das wäre schon sehr, sehr geil, vor allem wenn es halt wirklich so ein Zidane ist ja auch ein Aushängeschild.
Ja, auf jeden Fall. Ja, muss man abwarten, was dann den Sommer bringt. Also vor allen Dingen auch, was dann, egal welcher Trainer da kommt, was da für eine Ausgangsposition vor ihm liegt. Denn ich meine, für die Bayern ist nächstes Jahr ist alles wieder auf Null gestellt. Selbst wenn sie jetzt dieses Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen, dann haben sie da immer noch einen guten Kader stehen mit einem der besten Stürmer vorne drin. Dann haben sie vielleicht auch wieder schwächere Gegner, weil bei Leverkusen der ein oder andere die Segel in andere Richtungen streift. Also, das muss man alles mal abwarten. Vielleicht hat Bayern nächstes Jahr auch wieder dann eine lockere Meisterschaft. Muss man sehen, wie Leverkusen es auch schafft, da seinen Kader irgendwie beisammen zu halten. Bin ich gespannt. Aber ja, an der Stelle würde ich sagen, schließen wir auch mit dem Bayern ab. Ist sehr bayernlastig jetzt die letzten Wochen, aber natürlich dreht sich gerade natürlich auch alles um die so ziemlich. Und ja, bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt, auch wie Tuchel es jetzt schafft, die zwei schwierigen Spiele jetzt zu bestreiten. Champions League ist doch nächste Woche das Rückspiel, ne?
Ich glaube, in 2 Wochen.
Oder in 2 Wochen. Ja, okay, dann haben sie zumindest noch ein
Ist
bisschen Pause.
jetzt nicht sogar Länderspielpause nächste Woche? Ich weiß, nee,
Nee,
oder? Nee,
am
nicht, oder?
3. spielt Köln gegen Leverkusen, das weiß
Okay,
ich.
ja, nee, es ist auch, stimmt, es ist keine Champions League, aber nächste Woche.
Ja, okay. Und ja, dann nächstes Thema, was viel kritisiert wird, können wir kurz auch anreißen. Gestern gab es, glaube ich, für die meisten Fans, zumindest in Fußball Deutschland, die Hiobsbotschaft, der Investorendeal
Die
ist
Hiobsbotschaft, du
geplatzt.
sagst jedes Mal Hiobsbotschaft, als wäre es das Negative. Die Hiobsbotschaft ist das Negative, die Hiobsbotschaft ist das Positive.
Nee, für mich ist das eine große Botschaft. ja, die Botschaft, dass der Deal geplatzt ist, der DFL mit den Investoren, keine Investoren in der Bundesliga. Der Prozess der Ultras ja, hat sich durchgesetzt und ich glaube, der Großteil in Deutschland hat sich darüber auch sehr, sehr gefreut. Also ja, bin ich echt froh. Man muss ja sagen, ich glaube, der DFL hat sich auch so ein bisschen der Hals zugeschnürt, auch wenn jetzt manche sagen, sie haben sich irgendwie erniedrigen lassen oder so. Aber ich meine, der zum Beispiel Blackstone war das, glaube ich. Ich glaube, das waren die, die am besten im Rennen waren. Die sind ja dann auch irgendwie vor 2 Wochen aus dem Deal, haben sich zurückgezogen, nachdem da auch gegen sie persönlich irgendwie angegangen wurde aus manchen Kurven. Klar, als Investor willst du das natürlich auch nicht gern sehen, solche Szenen. Und dann denkst du dir wahrscheinlich, ob das so sinnvoll ist, da rein zu investieren. Ich glaube nicht. Und deshalb, glaube ich, blieb der DFL auch an sich gar nicht mehr so viel übrig. Ja, gibt die und die Stimmen zu dem Verhalten, wie man es dann gehandhabt hat mit den Prozessen. Ich finde es gut. Ich finde, wir brauchen sowas nicht. Ich meine, wenn es um den internationalen Vergleich geht, natürlich haben andere Ligen durchaus andere monetäre Mittel. Aber schau dir an, wie wir trotzdem immer noch in den internationalen Wettbewerben dastehen. Das finde ich völlig in Ordnung. Wir haben die große Chance, einen der 2 fünften Startplätze in der Champions League einzunehmen. Das kommt dann auch noch dazu. Und deshalb finde ich, dass das, klar, viele Topstars gehen dann lieber in die Premier League oder so, aber ich finde, dass das Ganze nicht so angebracht ist. Wir haben andere Fußballer, wir haben jetzt nicht die großen Topstars, aber manchmal frage ich mich, was nicht vielleicht sogar auch besser ist. Ich meine, lieber habe ich doch irgendwie einen Verein wie Freiburg, wo sich alle mit den Vereinen identifizieren und dafür kämpfen, als ein Club wie Manchester United, wo der Spieler das eine Spiel Bock hat und das andere Spiel dann wieder gar keinen Bock drauf hat und da rumläuft wie ein Lurch. Also ja, deshalb finde ich das so, wie es ist, gut. Ich finde, es sollte alles so bleiben und deshalb hat mich das sehr gefreut, dass das Ganze abgeblasen wurde und ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird. Und natürlich trotzdem hoffe ich, dass die deutsche Mannschaft auf internationaler Ebene weiter das so stark machen. Ich meine, dafür haben wir Vereine, die stark wirtschaften, wenn man sich sieht, wie sich ein Eintracht Frankfurt, was die sich da aufgebaut haben und immer noch aufbauen, einfach durch gutes Wirtschaften. Ich meine, dem Verein ging es auch mal nicht so gut. Und jetzt haben sie da ein riesen Zentrum für den Verein, kaufen richtig geile Spieler ein mittlerweile, haben auch monetäre Mittel, um da durchaus mal einen oder anderen Spieler zu kaufen, machen dann so Deals wie Kolo Muani, den sie dann für teuer verscherbeln und fast für nichts eingekauft haben. So ist es doch eigentlich auch geil, wenn du solche Spieler hervorbringst. Und deshalb, also ich finde es gut, dass alles so bleibt und hoffe, dass die deutschen Mannschaften nichtsdestotrotz vielleicht da trotzdem noch weiter an die internationale Spitze stürmen und zeigen, dass es auch anders geht als nur durch Geld.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir hatten ja, als der Deal abgeschlossen war, schon darüber gesprochen, dass wir beide auf jeden Fall klar gegen die Investoren sind. Ich hatte jetzt sogar am Montag, war es mein nicht hart, aber fair gesehen. Das ist ja so eine Diskussions-Talkshow in der ARD. Dort waren Martin Kind, Markus Babbel, dann eine, ich weiß ihren Namen jetzt leider nicht, eine Frau, die Fußball und Welt- und Europameister geworden ist mit Deutschland. Und dann halt einer, ich glaube, das war einer aus der Ultraszene, ich weiß nicht aus welchem Verein, dann noch ein paar, ja, ein SPD-Politiker, Kühnert heißt er, meine ich, einer von Calcio Berlin und eine von Elf Freunde, das ist ja so ein Magazin, also ein Fußballmagazin, und die haben da halt ja, diskutiert und so weiter. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Und da hat man ja eigentlich auch gesehen, ja, wie dumm so ein Investoreneinstieg eigentlich wäre. Also die Kontraseite, also die gegen den Investoreneinstieg waren, die haben halt alle Argumente der Pro-Seite komplett ja, auseinandergenommen. Und Martin Kind, der sich da einfach nur hinsetzt und die ganze Zeit gar nicht ins Detail gehen will, und der dann, wenn er mal gefragt und konfrontiert wird mit Fragen, dann hat er einfach die ganze Zeit oder in den meisten Fällen nur geantwortet, darauf will ich jetzt nicht genau eingehen. Und ja, hat er eigentlich die ganze Zeit abgeblockt. Und
Ja,
da sieht man ja,
mit Martin
also.
Kind haben sie dann natürlich auch einen der größten Pfeifen im deutschen Fußball hingesetzt, ne, muss man
Ja,
auch ganz klar sagen.
das muss man auch
Also.
sagen. Aber das war, finde ich, sehr, sehr interessant, diese Sendung. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann, als dann gestern diese Botschaft kam, habe ich mich natürlich auch gefreut. Auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass jetzt die Proteste, sage ich mal, auch Wirkung gezeigt haben. Es ist aber auch ganz gut, dass diese Proteste dann jetzt ihr Ende finden werden, dass die
Wobei
Spiele
ich,
wieder.
wobei, wobei, was ich, was mir so in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, eigentlich ist es auch ganz cool so mit den Protesten, vor allem in der Konferenz, weil du hast einfach keine Werbeunterbrüche mehr. Du hast durchlaufen,
Ja, das stimmt
wenn
auch.
irgendwo Proteste ist, läuft ein anderes Spiel, dann guckst du das halt ein bisschen,
Ja,
dann
und die
in der Halbzeit
Übergänge sind
läuft
halt
das
dann auch
eine
immer dann.
Spiel.
Dann
Dann
geht man.
gab es sogar perfekten Übergang samstags ins Topspiel.
Ja,
Also
genau, das stimmt.
ich fand's eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, den Punkt lasse ich dir aber schon generell. Ich glaube, auch wenn du im
Ja,
Stadion bist,
klar.
ist es, glaube ich, schon cooler, wenn dann keine Proteste sind. Aber es zeigt natürlich, dass es, sage ich mal, jetzt so, kann man ja so ein bisschen wie damals mit den Protesten, als die Super League angekündigt worden ist, vergleichen, dass dann die Fans eigentlich wirklich diejenigen sind, die eigentlichen Inhaber des Fußballs sind. Also das ist sehr, sehr cool, dass man dort auch wieder geschlossen gegen etwas protestiert hat, was dem Fußball nicht gut getan hätte, also dem deutschen Fußball in dem Fall. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass der Investorendeal jetzt abgeblasen worden ist. Und es gab dann ja heute, muss man sagen, noch eine tolle Nachricht für Fußball Deutschland. Also ich glaube, momentan Fußball Deutschland kann ziemlich zufrieden sein mit dem, was momentan abgeht. Also außer du bist jetzt Bayern-Fan, aber so für
Und
den
bist
neutralen
jetzt nicht so ein
Zuschauer.
Freund von Leverkusen oder dem Ganzen?
Ja, aber
Spiel,
an,
spielt ja
ja.
auch wieder in die ganze Thematik rein, ne? Also klar, viele freuen sich darüber, aber muss man auch sagen,
Ja, so
ja.
als
Aber naja,
neutraler,
ist ein anderes Thema.
genau, einfach so als neutraler Fan oder als neutraler Zuschauer, Investorendeal abgeblasen, finden die meisten sehr, sehr gut. Die Bayern am Kränkeln finden die meisten gut. Und Toni Kroos ist zurück in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das wurde heute bekannt gegeben von ihm selber. Was mich freut, ich finde, Toni Kroos ist immer noch ein überragender Fußballer. Ich muss jetzt sagen, ich fand ihn jetzt in den letzten Jahren, also ich bin jetzt nicht der, so was das persönlich angeht, nicht der größte Toni Kroos-Fan. Ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch oder so, aber ich bin jetzt auch kein großer Fan von ihm so. Ich stehe ihm relativ neutral zu. Aber ich bin schon froh, dass er jetzt wieder das Trikot der Nationalmannschaft bei den kommenden Länderspielen und dann auch bei der Europameisterschaft tragen wird. Weil ein Spieler mit seiner Erfahrung und auch immer noch mit seiner spielerischen Klasse, die er immer noch hat, kann der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich glaube, er kann der Mannschaft weiterhelfen. Also ich meine, er hat damals ja nach der Europameisterschaft 2021 angekündigt, dass er zurücktreten wird. Ich glaube, er wollte auch die WM in Katar einfach nicht spielen. Das hat er auch in seinem Statement damals dazu geschrieben. Und er hat, glaube ich, sich aber immer so ein bisschen die Hintertür offen gehalten. Er hat das ja auch nie hundertprozentig schon formuliert. Er hat das ja nie komplett verneint, dass er zurückkommen wird. Ich glaube, er hat sich dieses Türchen zur Europameisterschaft 24 immer offen gehalten. Und ich bin deswegen froh, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann und auch wird. Also durchweg eine positive Nachricht.
Ja, auf jeden Fall mit Groß hast du da auf jeden Fall einen guten Mann, der wieder zurückkommt. Ich muss auch sagen, also ich hatte, seitdem das so ein bisschen aufgekommen ist, hatte ich immer das Gefühl, dass Toni Groß einfach richtig Bock darauf hat. Und das ist, finde ich, auch das Wichtige, weil der macht das nicht, weil er irgendwie was zeigen will oder so, sondern der macht das einfach, weil der einfach ultra Bock hat, im deutschen Nationaltrikot diese Heim-EM zu spielen. Und das ist halt so wichtig, glaube ich, auch. Und auch wie er es jetzt formuliert hat, fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Und welche Rolle er dann spielt, ist für mich, finde ich, auch erstmal egal, ob er da Stammspieler ist oder von der Bank kommt. Ich meine, auch das, die Joker-Rolle ist er ja mittlerweile mehr oder weniger gewöhnt, weil er die auch bei Madrid zusammen mit Luka Modric immer mehr einnimmt, weil ja da so ein bisschen die Machtablösung natürlich kommt durch die Jungen, die es ja auch super machen und er dann schon öfters von der Bank kommt. Deshalb auch von, selbst wenn er nicht Stammspieler ist und dann aber von der Bank nochmal Akzente setzen kann, ich glaube, es ist einfach ein unfassbar wichtiger Spieler, der zum einen ja die Klasse mitbringt, die Erfahrung und zum anderen, glaube ich, halt auch ein Riesenmotivator sein kann im Team. Und ja, deshalb glaube ich, ist das auf jeden Fall eine richtig gute Sache für die deutsche Nationalmannschaft und freut mich auch, dass er da nochmal so Bock drauf hat und ich hoffe, das setzt sich dann auch im Sportlichen um, auf jeden Fall. Und ja, dann kommen wir zurück noch zur Bundesliga, denn es gab ja neben den Bayern auch noch ganz viele andere Sachen. Zunächst mal ja was eher Trauriges, was sich am Samstag Abend ja ereignet hat, beim Spiel Leipzig-Gladbach an sich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber glaube ich ein relativ unspektakuläres Spiel mit einem ja deutlich, also nicht deutlichen, aber mit einem unangefochtenen Ergebnis, sage ich mal. Ja, aber leider auf dem Weg zum Stadion ist ein Gladbacher, ich glaube, in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Auch ein Szenenangehöriger, deshalb hatten die Gladbacher da auch schon vorm Spiel und im Spiel angekündigt, dass von ihrer Seite da Ruhe herrschen wird. Und so war es ja dann auch. Er war auf dem Weg von Gladbach nach Leipzig zum Spiel. Natürlich traurig, sowas zu hören. Und dann im Stadion selbst auch noch aus der Leipziger Fanfraktion. Jemand an einem Herzinfarkt war es, glaube ich, gestorben. Ja, sehr traurig, dass sowas dann, dass so zwei Fälle dann innerhalb sage ich mal, im Rahmen eines Spiels passieren und dann auch noch im Stadion ist auch krass. Was mich persönlich wundert, ich habe die Live-Sachen natürlich nicht mitgekriegt, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, aber mich wundert es echt, dass das Spiel so weiter fortgeführt wurde. Also ich meine, also es gibt ja schon ab und zu mal, dass irgendwie medizinische Notfälle oder so sind. Aber ich habe auch irgendwie in Erinnerung, dass mal ein Spiel abgebrochen wurde. Und wenn da jemand stirbt im Stadion, also das
Ja,
fand
ich
ich
fände es
schon.
eigentlich auch, also ich fände es auch richtig, wenn das Spiel dann halt nicht fortgesetzt wird, aber ich glaube, es gab mal vor ein paar Jahren, ich meine, ich war schon mal ein gleicher Vorfall. Ich weiß nicht, ob der Fan
Ja,
gestorben ist
irgend
oder ein
sowas.
Herzinfarkt hatte. Bei
Ich hab das auch
Schalke
irgendwie
gegen
so im Kopf.
Wolfsburg war das, meine ich mal. Ich glaube,
Ja,
da
irgend
ist,
sowas
glaube
habe
ich,
ich auch im Kopf.
ich weiß nicht, ob der gestorben ist
Ja.
oder ob das so ein Herzinfarkt war. Ich glaube aber auch, der ist gestorben. Ich bin mir
Ja,
relativ sicher.
jedenfalls hat es mich nur ein bisschen verwundert, weil war ja dann
Mich
auch während dem
auch.
Spiel, habe ich ja auch Bilder, also ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht live gesehen, aber ich habe auf Insta Bilder gesehen, wie da auch das ganze Stadion so Taschenlampen und so hat. Das heißt, die Nachricht war ja schon während dem Spiel bekannt im Stadion. Und also ich weiß, also mich hat es ein bisschen verwundert, als ich das so gehört habe, aber naja, wahrscheinlich geht es zwar auch, hat die DFL gerade genug mit Spielunterbrechungen etc. zu tun und ja, konnte dann sich nicht nur leisten, so ein Spiel abzubrechen. Ja, hat mich nur ein bisschen verwundert, natürlich sehr traurig und dahin natürlich auch zu den Verantwortlichen und Familien alles Gute.
Ja.
Sehr, sehr schade auf jeden Fall, wenn man da ins Stadion gehen will, sich einen schönen Tag machen will und das dann so endet. Immer
Ja,
traurig, wie
das.
schnell es gehen kann. Aber naja, schnell, ja, wobei, nee, schnell eigentlich nicht, aber ja, schnell, doch, schnell ging es auch, dass die Mainzer den Rückstand auf Köln, der so relativ solide aussah, wieder ordentlich geschmälert hat. Mit dem Sieg gegen Augsburg konnten sie sich verdienter Art und Weise beim ersten Spiel unter Bo so und so, ich kann den, ich weiß den Folgetext nicht von ihm, von seinem Namen, konnten sie sich gegen Augsburg verdientermaßen durchsetzen. Ich habe es angesprochen bei den Mainzern, die spielen keine schlechte Kugel, die spielen auch keine schlechten Spiele. Da hapert es vorne einfach. Jetzt gegen Augsburg hat es das eine Tor gereicht, trotz noch einem verschossenen Elfmeter. Und ja, konnten 3 Punkte holen. Köln hingegen hat 1-0 gegen Bremen verloren, durch ein relativ spätes Tor von Justin Jimma. Und ja, da muss ich sagen, für mich fraglich noch, dass es in der Einszene da von Cetera keinen Elfmeter gegeben hat. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe es später auf Social Media gesehen. Und klar kann man da argumentieren, dass er zum Ball geht und so, aber ich meine, wir haben jetzt in den letzten 2, 3 Wochen zwei Finn-Dahmen-Aktionen gesehen, der in seinen Aktionen auch zum Ball geht, aber halt zweimal den Spieler komplett blöd abräumt und auch da finde ich das Cetera, klar, er geht zum Ball, aber er springt mit seinem Knie komplett in Heinz rein und hat da halt noch nichts mit dem Ball zu tun. Also weiß ich nicht, aber naja, am Ende verliert man halt 1-0 durch vielleicht auch einen Fehler dann in der Defensive bei dem Tor. Ja, kann man gewissermaßen verkraften, weil die Bremer einfach eine gute Phase haben, aber natürlich wäre es jetzt wichtig gewesen, vor allem vor den nächsten 2 sehr, sehr harten Wochen, dass man da was mitgenommen hätte. Jetzt kommen mit Stuttgart und Leverkusen die Mannschaften der Saison. Erstmal auswärts in Stuttgart, dann heim gegen Leverkusen. Ja, bin ich gespannt, was das gibt. Also, ja, ein Hinspiel gegen Leverkusen war man chancenlos. Gegen Stuttgart hat man bitter 1-0 verloren. Muss man mal abwarten. Bei Stuttgart fehlt Undav. Ich glaube, Mittelstädt ist auch fraglich. Weiß nicht, wie es da sonst in der Personallage aussieht. Bei Köln ist Jeff Chabot nach Gelbsperre wieder zurück. Ja, bin ich mal gespannt, wie es da ausgeht. Luca Waldschmidt ist auch wieder im Training drin, habe ich heute gesehen. Ich glaube, er wird nicht fürs Spiel irgendwie in Frage kommen oder so. Jedenfalls ist er auf jeden Fall mit blonden Haaren im Training drin, hat sich die neu gefärbt, habe ich auf Instagram gesehen. Und ja, wäre natürlich auch schön, wenn da vielleicht offensiv nochmal wieder was, ein neuer Impuls kommt. Aber ja, ohne Frage werden zwei ganz, ganz schwierige Wochen für den FC. Da muss man sich nicht allzu viel Hoffnung machen und halt darauf hoffen, dass ja, die Gegner nicht so viel punkten.
Ja, das stimmt. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich lache gerade, also nicht nur wegen deiner Aussage gerade, sondern wegen der Nachricht, die ich gerade lese. Ja, weil, ja, ich habe mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, definitiv für Köln. Bitter. Für Bremen geht es allerdings jetzt weiter bergauf. Ich glaube, die sind jetzt Siebter, wenn ich mich nicht täusche. Also, das ist echt eine starke Rückrunde, die die Bremer bis jetzt spielen. Haben bis jetzt, glaube ich, jedes Auswärtsspiel, ne, gegen Bochum haben sie unentschieden gespielt, sonst haben sie jedes Auswärtsspiel in der Rückrunde bis jetzt gewonnen. Also, da läuft sehr, sehr rund. Leverkusen haben wir schon angesprochen mit einem Auswärtssieg in Heidenheim. Auch wenn es knapp war, dort die 3 Punkte mitzunehmen, war sehr wichtig. Union. Auch mit einem sehr, sehr wichtigen Dreier spät in Hoffenheim. Zwar nicht ganz so verdient, aber ja, Aaronson mit seinem ersten Tor für Union, was da direkt den Sieg bedeutet hat. Union löst sich da aus den Abstiegsrängen. Also haben jetzt 24 Punkte, 8 Punkte Abstand am Relegationsplatz. Also die haben jetzt sich in den letzten Wochen da unten so ein bisschen rausgemausert. Auch ein kurioses Spiel mit 2 roten Karten für Volland und Nsoki. Also, ja, da lief es nicht ideal. Ebenso für die Darmstädter, 2-1 gegen Stuttgart verloren. Guirassy bei seinem Comeback direkt wieder getroffen. Nach, ich glaube, wie viele Minuten waren es? Ich glaube, 10 Minuten hat er direkt wieder das Ding reingeköpft für die Stuttgarter, obwohl die Stuttgarter ab der oder in der ersten Halbzeit, in der 22. Minute der Nachspielzeit, in der ersten Hälfte, hat Stenzel ja gelb-rot bekommen. Aber da konnten sie das Ganze noch über die Runden bringen. Dahut mit seinem ersten Tor für die Stuttgarter. Seidel konnte dann noch für Darmstadt verkürzen. Allerdings kam da der Anschlusstreffer zu spät. Stuttgart weitere Big Points sind jetzt nur noch 4 Punkte von den Bayern entfernt. Also das ist schon ja, bemerkenswert, was die Stuttgarter für eine Rückrunde spielen. Einen Dämpfer gab es für den BVB, die bei den zuletzt schwachen Wolfsburgern nicht über einen Punkt hinauskam. Haben zwar früh die Führung erzielt durch Niklas Füllkrug, der, muss man sagen, wirklich stabil Scorer sammelt beim BVB. Allerdings hat dann Jannik Gerhardt für die Wolfsburger einen Ausgleich gemacht und man muss auch sagen, das Unentschieden war gerechtfertigt. Also die Dortmunder mit einem schwachen Auftritt, nachdem ich sie zuletzt so gelobt hatte im Podcast, für ihren guten Auftritt zu Hause gegen Freiburg und auch generell mit dem guten Start eigentlich ins Jahr 24. Jetzt muss man sie wieder mal ja, kritisieren für einen schlechten Auftritt bei Wolfsburgern, die ja häufig in der Kritik bei uns standen, die jetzt aber einen ordentlichen Job gemacht haben. Leipzig 2-0 gegen Gladbach hatten wir auch angesprochen. Und ja, dann neben dem 3-2 für die Bochumer am Sonntag gab es dann noch ein furioses Spiel in Freiburg, 3-3 zwischen ja, den Badenern und den Frankfurtern, wo Grifo, glaube ich, oder war es Grifo? Ich weiß gar nicht, war es Grifo? Ich glaube, nee, Gregoritsch war es, der noch spät den Ausgleich für die Freiburger erzielen konnte, die ja heute Abend auch noch gefordert sind in der Conference League, genauso wie die Frankfurter. Nee, die Frankfurter in der Conference League und die Freiburger in der Europa League, so herum. Allerdings für die Frankfurter ein bitterer Verlust. Sasa Kalajdzic hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Das hatte er ja schon damals, als er in die Premier League gewechselt war, in seinem ersten Spiel. Und ja, jetzt hat er sich erneut das Kreuzband gerissen, was für mich persönlich sehr, sehr bitter war, weil ich ihn bei Kickbase im Team hatte und ich mit ihm ordentlich Verluste eingenommen habe. Aber das ist so eine Randnotiz. Frankfurt weiterhin auf Platz 6. Die Freiburger wurden von den Bremern überholt, aber stehen auf Platz 8 eigentlich immer noch okay da. Man hatte an Freiburg halt mittlerweile, weil die letzten Jahre so gut liefen, halt so hohe Erwartungen. Aber mit dem Kader auf Platz 9 zu oder Platz 8 zu stehen, ist halt auch noch vollkommen im grünen Bereich. Zudem sind sie international noch vertreten. Vielleicht kommen sie heute da ja noch weiter gegen Lens, ist es, meine ich. Also alles gut für die Badener. Ja, dann in der zweiten Liga gab es ein kurioses Spiel am Freitagabend. Die Hertha mit einem 3-2-Sieg gegen Magdeburg, sehr, sehr wichtig. Hannover. Im Duell der Verfolger mit einem 2-1-Sieg entführt. Also was den Kampf um die Aufstiegsplätze angeht, ist es in der zweiten Liga auch extrem eng. Also ganz vorne grüßt Pauli mit 45 Punkten, mit 3 Punkten auf Kiel. Die haben dann 4 Punkte auf den HSV. Aber eigentlich, sage ich mal, zwischen Platz 3 und, ja, okay, Elversberg will ich jetzt mal aus der Verlosung rausnehmen, aber zwischen Platz 3 und Platz 8 ist noch alles möglich. 6 Punkte trennen nur die Vereine. Der HSV mit 38 Punkten auf Platz 3. Hannover 1 Punkt nur dahinter. Fürth 3 Punkte dahinter. Paderborn, Düsseldorf und Hertha auch noch in Reichweite. Also, das ist sehr, sehr spannend. Zumal der HSV ja erneut Punkte hat liegen lassen gegen Rostock 2-2. Kiel mit einem deutlichen Ausrufezeichen 4-0 in Paderborn. Schalke mit einem wichtigen Heimsieg gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube, das Tor kam durch einen Elfmeter, aber am Ende des Tages ist das egal. Die Schalker lösen sich auch unten da aus dem Tabellenkeller so ein bisschen. Sind jetzt nur noch 1 Punkt hinter den Wiesbadenern. Düsseldorf auch mit einem bitteren Unentschieden nach einem fatalen Torwartfehler von Kastenmeier hat das die so ein bisschen Anschluss an die Tabellenspitze gekostet. Nürnberg gegen Kaiserslautern 1-1. Da muss man sagen, da gab es ziemlich heftige Fanproteste. Ja, die Fans haben da ja sogar den Innenraum, also die Tatanbahn da in dem Max-Morlock-Stadion eingenommen und haben da heftig protestiert. Also das war schon, ich würde sagen, so das Extremste, was wir da an Fanprotesten gesehen haben. Elversberg leider, leider mit einem 3-1-Sieg gegen Osnabrück. Osnabrück hat sich wieder, sag ich mal, selber ins Knie geschossen. Sehr, sehr schlechte 10 Minuten, wo man 3 Dinger kassiert. Also ja, danach gab es dann ja auch heftige Auseinandersetzungen zwischen den Ultras und den Spielern, als auch Uwe Koschinat, der, finde ich, am wenigsten für die Osnabrücker Misere kann. Also zuvor hat man ja aus den letzten 6 Spielen 5 Mal gepunktet. Okay, jetzt waren immer unentschieden, aber eigentlich seitdem er da ist, spielt Osnabrück, finde ich, eigentlich ansehnlicheren Fußball als auch unter Schweinsteiger, muss man klar so sagen, und machen insgesamt gar nicht mal so einen schlechten Job. Aber ja, die Punkte fehlen halt einfach. Es ist mittlerweile eigentlich auch egal, wie häufig ich hier sage, dass sie ja keinen schlechten Stiefel spielen. Wenn du halt einfach vorne die Dinger nicht machst und hinten sie kassierst, dann ja, bleibst du da unten stecken im Abstiegskampf. Braunschweig allerdings konnte auch nicht punkten, haben auswärts in Hamburg gegen St. Pauli verloren. Und ja, dann gab es dann noch die große News in Liga 2, lautet, dass Steffen Baumgart, der Ex-Kölner, jetzt ein Hamburger wird und den HSV trainieren wird. Letzte Folge hatte ich ja gesagt, Merlin Polzin, neuer HSV-Trainer. Das war nur die Interimslösung im letzten Spiel. Also Steffen Baumgart ist da jetzt der neue Mann beim HSV. Für dich sicherlich nicht ganz so cool. Also ich glaube, es ist generell nicht so cool, wenn man Baumgart, der ja sehr, sehr beliebt in Köln war, bei einem anderen Verein zu sehen. Aber auch ein mögliches Szenario könnte ja für die Köln-Fans nicht ganz so schmackhaft werden. Und zwar, wenn der FC in der Relegation auf den HSV treffen würde, was ja durchaus realistisch ist, weil der HSV befindet sich momentan auf Platz 3, die Kölner auf Platz 16. Also Stand jetzt würden die Mannschaften der Relegation aufeinandertreffen, was ja unfassbar wäre, sage ich mal. Baumgart, der in Köln so beliebt war wie, ja, wie lange kein Trainer mehr, wie eigentlich Peter Stöger. Und auch herausragende Arbeit geleistet hat, kurzzeitig mit den Kölnern international vertreten war. Und dann, ja, wenn er dann auf seinen Ex-Verein treffen würde, das wäre auch für ihn sicherlich sehr, sehr emotional und sehr, sehr schwer. Aber ja, auch für alle Kölner wäre das, glaube ich, nicht das ideale Szenario. Das ist vielleicht aber jetzt nochmal ein extra Ansporn, warum man den direkten Klassenerhalt schaffen will.
Ja, ich muss sagen, der Frühling naht ja in Hamburg, also ist ja
Ja,
gerade schon so
stimmt,
ein bisschen,
ja.
ist ja schon so ein bisschen am Einklingen gerade die letzten Spiele.
Wobei man ja sagen muss, dass sie die letzten beiden Jahre ja sogar Relegation gespielt haben.
Ja, das stimmt. Also ja, muss man mal abwarten. Klar, ich muss, um ganz ehrlich zu sein, finde ich es, klar ist es kacke zu sehen. Beim HSV ist jetzt kein Verein, den ich so unfassbar mag. Aber eigentlich gönne ich es Steffen Baumgart, dass er schnell wieder einen neuen Verein gefunden hat und auch einen Verein, zu dem er durchaus passt. Er hat sich ja auch als großer HSV-Fan als Kind bekennt.
Er hat schon in
Und
Hamburg Bettwäsche gepennt.
ja, und deshalb finde ich das völlig in Ordnung. Ich gönne es ihm auch. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man jetzt die ersten Spiele sieht, war es vielleicht auch richtig, dass man einen neuen Weg einschlägt bei Köln ohne Baumgart. Das muss man ja auch dann bei aller Wehmut, die man gegenüber ihm hat, sagen, dass Timo Schulz jetzt schon in den ersten Spielen gezeigt hat, dass da durchaus mehr drin war. Also Baumgart hat in den Spielen, in denen Timo Schulz jetzt nur eins verloren hat, nee, beziehungsweise jetzt zwei, hat Baumgart fast gar nichts geholt in der Hinserie. Also deshalb ist das völlig in Ordnung und dann muss man natürlich auch akzeptieren, wenn dann ein Trainer einen neuen Job findet und ja, ich gönne es ihm. Ich bin gespannt, ob ich würde es ihm auch wirklich, auch wenn ich dem HSV nichts Gutes gönne, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass der HSV gerne wegen mir nochmal wieder aufsteigen kann. Ich finde, die haben jetzt auch mittlerweile lang genug gelitten.
Das stimmt. Also,
Ich, also
das Glück, was
ich.
sie hatten, mit dem, dass sie jahrelang nicht abgestiegen sind, kriegen sie 10-mal so hart zurück
Ja,
momentan.
also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lieber sehen, dass der HSV aufsteigt, als dass wir wieder so Kräuter Fürth in der Liga haben, die dann wahrscheinlich wieder sagen und klanglos untergehen. Klar, alles nichts gegen Kräuter Fürth. Ich finde, Kräuter Fürth ist nicht mal so ein unsympathischer Verein. Ich finde, die machen auch immer einen sehr guten Job in der zweiten Liga. Auch jetzt wieder natürlich auch mit zwei jungen Talenten, mit Urbich und Lemperle, die da Stammpersonalien sind. Freut mich natürlich auch zu sehen, dass das so funktioniert, dass Urbich da der beste Torwart der Liga ist mit kaum wie, ich glaube, der hat acht weiße Westen oder so. Also freut mich natürlich auch, das zu sehen. Aber was man halt auch ganz klar sagen muss, das sind auch Zahlen, die jetzt diesen Spieltag entstanden ist. Diesen Spieltag war es das erste Mal, dass bei Zweitligaspielen mehr Zuschauer waren als bei Erstligaspielen. Das gab es noch nie. Und ja, das zeigt einfach so ein bisschen die Entwicklung, die wir haben. Wir haben halt in Deutschland mittlerweile viele kleinere Vereine, auch vielleicht in den höheren Ligen. Und in der zweiten Liga sind halt viele große Vereine. Und klar würde ich mir wünschen, selbst wenn jetzt so Köln runtergeht oder so, dass dann zumindest was Großes nochmal hochkommt, wie zum Beispiel der HSV. Ja, auch wenn die Hertha es noch schaffen muss, wo ich aber sagen muss, dass die Hertha dieses Jahr sehr viele Sympathiepunkte bei mir sammelt. Wenn die wieder hochkommen, würde ich denen auch noch gönnen. Also bin ich gespannt, wie sich das da in der zweiten Liga ereignet. Klar, mit St. Pauli auf 1 haben wir einen richtig geilen Verein, die es seit Jahren schon verdient haben, endlich mal einen Aufstieg zu packen, wenn du mich fragst. Und die auch durchaus das Zeug haben, in der Liga was zu reißen. Klar, ist jetzt auch nicht der Verein, der jetzt so das große Stadion mitbringt, aber St. Pauli ist eine ganz einzigartige Stimmung und das ist ähnlich wie
Millerntor,
Union
geiles
Berlin.
Stadion.
Das ist ähnlich wie Union Berlin. Und so ein Verein hätte man gern noch mal in der ersten Liga. Waren ja letzte Mal, glaube ich, 2010, 2011 war es, glaube ich, in Liga 1, wenn ich mich recht entsinne. Ja, bin ich gespannt, wie es da in der zweiten Liga abgeht. Und für Steffen wünsche ich alles Gute. Ich mag ihn immer noch. Ich habe da nichts Böses gegen ihn, wobei er auch eigentlich nie was dafür konnte, meiner Meinung nach. Immer noch Trainer kann da gar nichts für Köln. Aber so ist es. Und ja, dann wollen wir, du hast vorhin die schwache BVB-Leistung angesprochen und da müssen wir nochmal drauf zurückgreifen, wenn du mich fragst. Denn am Dienstag stand ja auch für den BVB das Achtelfinal-Hinspiel gegen PSV Eindhoven in Eindhoven an. Und ja, von der schwachen Leistung in Wolfsburg hat man sich nicht so wirklich erholt und hat, finde ich, eine grottige Leistung fast schon in Eindhoven hingelegt. Also muss ich ganz ehrlich zu sagen, ich hab eingeschaltet, als das Tor für Dortmund gefallen ist. Wirklich, also Malen war am Jubeln, als ich eingeschaltet habe. Und ich kann es nicht sagen, wie es davor war. Ich glaube, davor hat Dortmund ganz ordentlich gespielt, aber jetzt auch
Es
nicht
war
irgendwie
ausgeglichen, es war
riesen
ausgeglichen.
Chancen gehabt, genau. Aber danach muss ich sagen, kann Dortmund echt von Glück reden, dass PSV irgendwie vorne den letzten Ball nicht ordentlich hingekriegt hat, beziehungsweise wenn der letzte Ball mal vielleicht gestimmt hat, dann der Schuss schlecht war. Also rein von dem, was ich gesehen habe, hätte PSV Eindhoven da eigentlich 3-0 gewinnen können und es wäre von den Spielanteilen gerechtfertigt gewesen. Also wie Dortmund gespielt hat, fand ich unter aller, also ich muss wirklich so ganz klar sagen, also ich, Dortmund hat, klar, man muss Eindhoven da auch loben, klar, die legen auch in der Eredivisie eine riesen Serie. Ich habe es auch damals gesagt, unser guter Freund, der großer Dortmund-Fan ist, hat sich ganz zu Beginn über das Los sehr, sehr gefreut, meinte, es wäre das einfachste Los zu Beginn. Ich glaube, das hat er dann mit der Zeit auch ein bisschen revidiert bis zum Spiel jetzt. Da hat er dann auch Eindhoven gesagt, oh, wird doch gar nicht so einfach, wie ich dachte. Aber ich muss sagen, ich hatte da von Anfang an gesagt, dass Eindhoven ein richtig schwieriger Gegner eigentlich ist und dass man vielleicht lieber so ein Porto gekriegt hätte oder so, auch wenn die auch ja, eine starke Leistung im Hinspiel gezeigt haben. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber Eindhoven hat es, finde ich, perfekt gezeigt. Die haben Dortmund bis zur 70. Minute, sage ich, so stark gepresst. Dortmund hat es nicht gepasst, fünf Bälle an Mann zu bringen. Und Eindhoven hat so stark gemacht, wirklich. Das Einzige, was ihnen gefehlt hat, war halt in der Offensive so, ja, die letzten richtig guten Chancen zu kreieren oder den richtigen Pass zu spielen, die richtige Entscheidung zu treffen. Oder dann hat es manchmal auch am Abschluss gehakt. Also wirklich ein richtig starkes Spiel von den Holländern. Was das Ganze dann geschmälert hat, war die Art und Weise, wie die Holländer dieses 1-1 gekriegt haben. Sie haben Elfmeter durch Luke de Jong verwandelt und da muss ich sagen, bei aller Liebe, das ist nie und nimmer ein Elfmeter. Und da muss man auch sagen, wie die deutschen Mannschaften in der letzten Zeit oder jetzt auch schon ja die letzten paar Jahre, aber es wird irgendwie immer schlimmer, irgendwie auch gefühlt verarscht werden von den internationalen Schiedsrichtern, ist schon wirklich arg auffällig. Also für mich, klar, gibt es da die Regeln mit dem Nachziehbein und so, aber Mats Hummels schmeißt sich da wieder in einen von seiner richtig geilen Grätschen rein, spielt perfekt den Ball, er trifft mit der Sohle oder sonst was kein bisschen den Gegner, trifft dann mit einem Bein, was 5 Minuten später ein Gegner trifft, den Gegner und es gibt Elfmeter. Und für mich fällt Tillman da auch sogar noch, also für mich sieht es ein bisschen so aus, als ob Tillman da sogar noch zusätzlich ein bisschen theatralisch abhebt. Also, da, Liebe, das ist für mich niemals ein Elfmeter. Das haben wir doch auch so oft im Mittelfeld, dass es für so Sachen keinen Freistoß gibt. Wenn du davor klar den Ball spielst und danach so ein bisschen den Gegner abräumst, da gibt es doch im Mittelfeld auch keinen Freistoß für. Dann macht der, zeigt der Schiri den Ball, sagt Ball gespielt und weiter. Warum gibt es dafür einen Elfmeter? Also das verstehe ich absolut nicht. Und wenn es die Regel gibt, dann ist die Regel so in, also es geht ja da auch immer um Praxis. Klar gibt es auch Situationen, wo man vielleicht einen Ball trifft, aber dann auch den Gegner so trifft, dass es ein klarer Elfmeter ist. Das gibt es auch. Aber in der Situation, in der Praxissituation, ist das nie und nimmer ein Elfmeter für mich.
Nee, da kann ich hier nur zustimmen. Also für mich ist es auch kein Elfmeter gewesen. Ich konnte es auch gar nicht fassen, dass sowas dann vom VAR gar nicht geprüft wird und dass sowas dann als nicht klare Fehlentscheidung gekennzeichnet ist. Verstehe ich nicht. Also weil Hummels trifft vorher klar den Ball und wie du sagst, er hebt da echt was theatralisch ab, der Eindhovener. Und es ist auch nicht so, als hätte Hummels ihm, nachdem er den Ball getroffen hat, mit offener Sohle oder sonst irgendwie getreten. Er hat den Ball gespielt, danach hat er den Gegner getroffen. Es ist kein Foulspiel. Es ist für mich komplett ja, also es ist unwürdig, wie die Schiedsrichter mit deutschen Mannschaften umgehen momentan. Also wir hatten die Szene in Leipzig, dann hatten wir jetzt es mit Dortmund gegen Eindhoven, Dortmund gegen PSG in der Gruppenphase. Dann hatten wir auch, muss man auch sagen, bei Bayern in der Gruppenphase noch die Szene mit dem Handspiel gegen Kopenhagen. Dann hatten wir letztes Jahr
Dortmund Chelsea.
Dortmund-Chelsea. Ich meine, man könnte jetzt noch mehr Sachen aufzählen. Also ich glaube, die Bayern gegen Real-Spiele, die sind natürlich auch noch schon ein paar Donnerstage her, aber die sprechen ja auch für sich selber, was da für Schiedsrichterentscheidungen getroffen worden sind. Also ich bin wirklich keiner, der da irgendwie sagt, der irgendwelche Verschwörungstheorien da rauspacken will oder so, oder sagen will, wir Deutschen werden da immer nur benachteiligt. Aber man muss schon sagen, dass es auffällig ist, dass in den letzten K.O.-Spielen in der Champions League deutsche Mannschaften wirklich vom Schiedsrichter benachteiligt worden sind. Und das ist bitter, weil der BVB sonst wahrscheinlich mit einem Sieg nach Hause in Signal Iduna Park gefahren wäre und hätte dann eine ja, sehr, sehr gute Ausgangsposition gehabt. Allerdings ändert auch dieser Elfmeter nichts an der schlechten Leistung der Dortmunder. Sie können sich glücklich schätzen,
Und dass
1-1.
es dieses Unentschieden auch trotz der Entscheidung völlig verdient ist. Und der BVB, finde ich, mit diesem Unentschieden noch recht glücklich nach Hause fahren kann, weil eine Niederlage wäre definitiv verdient gewesen.
Ja, das stimmt. Also sie hatten noch von Marius Wolf eine gute Chance, der da fast mit der Hacke irgendwie ein Tor erzielt hätte. Allerdings muss ich auch sagen, Jadon Sancho gefällt mir in den letzten paar Spielen überhaupt nicht beim BVB. Maaßen auch mit einem schwachen Auftritt in Eindhoven, der eigentlich, finde ich, ganz gut war. Sancho, muss ich sagen, also die letzten paar Spiele schon ist mir aufgefallen, dass er nicht so performt wie noch in den ersten zwei, drei
Ja, wobei er
Spielen.
ja auch die letzten Spiele, also jetzt gegen Eindhoven war das erste Spiel wieder, glaube ich,
Ja,
wo er so richtig gespielt hat, ne?
ja,
Davor war er auch drei,
gegen
vier Spiele
Wolfsburg wurde er
angeschlagen.
genau gegen Wolfsburg wurde er, meine ich, auch eingewechselt. Aber man muss schon sagen, Sancho war und auch Maaßen, also die Seite der Dortmunder war da schon ja nicht ganz so stark.
Ja, eigentlich alle. Also auch ein Riasson, klar hatte der hier und da gute Szenen, aber wie der sich da trotzdem vier, fünf Mal von Lozano einschulen lässt. Dass der
Ja.
keine gelbe Karte gesehen hat, ist mir auf der anderen Seite auch ein Rätsel. Lozano hat es auch in einer Szene angezeigt, hat da gezeigt, 1, 2, 3, 4, 5 mit seinen Fingern. Also, das waren wirklich vier, fünf Aktionen, wo Riasson den da, wo Lozano vorbei ist und Riasson den da noch irgendwie umreißt. Also, von einzelnen auch ein Füllkrug vorne, der hat da vorne nicht einen Ball festgemacht. Jeder Ball, von der zu dem gekommen ist, war weg. Also, auch ein Brandt hat nicht so wirklich was reingebracht. Also, ich fand es von allen Seiten irgendwie. Auch immer diese Pässe aus dem Mittelfeld, die dann irgendwo ins Leere gespielt werden. Das waren vier, fünf Pässe, wo man dann irgendwo hin einen Ball gespielt hat und der dann weg war. Und keiner da, gar keiner da war. Also muss ich sagen, echt ein sehr fraglicher Auftritt vom BVB.
Ja, trotzdem nehmen sie, glaube ich, das Unentschieden sehr, sehr gerne mit. Das ist eine gute Ausgangsposition für die Dortmunder für das Rückspiel im Signal Iduna Park, wo ich dann ja auch vor Ort sein werde. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, dass ich dann auch ein spannendes Spiel zu sehen bekommen werde, weil ein 1-1 ist eigentlich für so ein Spiel die perfekte Ausgangsposition.
Ja, auf jeden
Dann.
Fall. Und wenn Eindhoven das so agiert wie am Dienstag, dann auf jeden Fall gut. Also der BVB konnte sich, wie gesagt, dann auch, glaube ich, glücklich schätzen, dass man so ab der 70. Minute, 75. Minute schon gemerkt hat, dass dann bei Eindhoven auch so ein bisschen die Kräfte leer waren nach dem Dauerpressing, was sie bis dato gespielt haben. Sonst hätte das auch definitiv anders ausgehen können. Noch.
Jo, dann Milan wollte ich gerade schon sagen, also Inter Mailand, nicht AC Mailand, die konnten ihr Heimspiel gegen Atletico Madrid 1-0 durch Marko Arnautovic gewinnen. Damit haben die auch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Die führen ja auch momentan mit enormem Abstand die Serie A an. Also für Inter zeichnet sich auch mal wieder eine sehr, sehr erfolgreiche Saison ab. Letztes Jahr standen sie auch schon im Finale. Haben die Meisterschaft, meine ich, auch gewonnen, oder? Nee, letztes Jahr hat Neapel gewonnen, 2021, glaube ich, haben sie zuletzt ein Scudetto gewonnen, aber ja, Inter auf jeden Fall auf Kurs. Und gestern waren ja noch zwei Spiele, wo ich sagen muss, das war einer der schlechtesten Champions League K.O.-Phasenabende, die ich bis jetzt gesehen habe. Also zunächst Barca gegen Neapel, also an sich vom Namen her, der amtierende spanische Meister gegen den amtierenden italienischen Meister. Wenn man die amtierenden oder die laufenden Saisons hier aber anguckt, performen beide ja nicht so wie gewollt. Und auch das Spiel war wirklich sehr, sehr schwach von beiden. Also Neapel ist eigentlich erst nach dem Ausgleich durch Osimhen so richtig wach geworden und hat dann ein paar gute Chancen gehabt. Barca war ganz okay in der ersten Halbzeit, hatten ein, zwei, drei gute Chancen, aber meistens auch nur Distanzschüsse. Weswegen das 1-1 dann am Ende auch in Ordnung gegen Robert Lewandowski hatte zunächst für die Katalanen das 1-0 geschossen. Dann gab es noch die Gunners, also Porto gegen die Gunners, gegen Arsenal. Arsenal mit einer absolut schwachen Performance. Also, das war eines der schlechtesten Arsenal-Spiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Zumal sie eigentlich echt in guter Form momentan waren. In der Liga die letzten zwei Spiele 6-0 und 5-0 gewonnen. Also, komplett unverständlich, warum sie dann jetzt in Porto so schwach performt hatten. Und da haben sie sich auch noch in der 90. plus 3 das 1-0 gefangen. Das macht natürlich die Ausgangssituation für Arsenal jetzt umso schwerer. Galeno war es der ja eigentlich mit der letzten Aktion des Spiels die Portugiesen in Führung bringen konnte und damit jetzt ja für Porto, die eigentlich auch immer in der Champions League ja ab und zu mal weit kommen, in eine gute Ausgangsposition packt. Denn Porto ist auch eine schwierig zu bespielende Mannschaft, haben immer noch eine gute Abwehr mit dem Pepe, der da immer noch seit kaum, der spielt gefühlt seit 30 Jahren Fußball, der da immer noch so routiniert ist und gegen eine junge, schnelle Truppe wie Arsenal da immer noch die Null hält im Spiel. Also, das wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Partie dann im Rückspiel. Generell alle Rückspiele sind ziemlich offen. Also, ich glaube, bis auf Man City Kopenhagen gab es kein Spiel, was mit mehr als zwei Toren oder mit zwei oder mehr Toren gewonnen wurde. Also, das macht die Champions League auf jeden Fall spannend für die K.O.-Phase, also für die K.O.-Phasen-Rückspiele, die Achtelfinal-Rückspiele.
PSG hat noch 2-0 gegen Real Sociedad
Stimmt,
gewonnen.
stimmt. Das stimmt. Ja, da hast du recht.
Aber auch da natürlich noch alles drin. Real Sociedad auch nicht zu unterschätzen. Und ja, dann sind wir heute gespannt, was heute geht es ja das erste Mal dann ums vielleicht Ausscheiden der ersten deutschen Mannschaften für Freiburg und Frankfurt. Wäre natürlich wichtig, vor allem auch, wie wir vorhin angesprochen haben, für diesen fünften Platz in der Champions League, dass beide weiterkommen. Ausgangsposition haben sie eigentlich beide die bessere. Da sie ja beide da sie beide ja heimspielen und beide unentschieden im Hinspiel gespielt haben. Deshalb bin ich da mal gespannt, ob sie da die Heimkulisse für sich nutzen können. Und hoffe natürlich, dass beide deutsche Mannschaften ins Achtelfinale der Euroliga einziehen, genauso wie Leverkusen, beziehungsweise Frankfurt der Conference League. Genauso wie Leverkusen, die ja dort schon warten. Der erste muss ja nie ran in der im 16. Finale. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann noch kurz zu den Tests. Ich denke, genaueres werden wir nächste Woche besprechen. Ich muss auch sagen, ich habe die Tests nicht genauer verfolgt, einfach weil ich gar nicht zu Hause war, während die Test-Sessions waren. Deshalb konnte ich da leider nichts gucken. Ich hatte vorhin mal angefangen, die Zusammenfassung, die Sky immer postet, auf YouTube von Tag 1 zu gucken, hatte das aber jetzt auch noch nicht weitergeguckt, weil du dann tatsächlich nach Hause gekommen bist und meintest, ja, wir könnten anfangen. Deshalb habe ich das dann doch nicht geguckt. Und ja, deshalb denke ich, werden wir dann nächste Woche auch dann in Form der Formel 1 Prediction für die Saison 2024, die wir hiermit ankündigen, natürlich über alles genauer sprechen. Was man heute sagen kann, ist, dass das erste Training vorzeitig abgebrochen worden musste wegen einem Gullydeckel, wurde dafür Zeit in die Nachmittagssession drangehangen. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, bisher noch nicht so große Erkenntnisse. Red Bull sieht wieder gut aus, Ferrari ganz solide. Ansonsten kann man da, glaube ich, jetzt vor allem nach dem ersten Tag und jetzt den zweiten habe ich, muss ich sagen, noch gar nicht gesehen, wie es da lief. Kann man noch nicht allzu viel ziehen. Also, wie gesagt, bei den Tests ist ja immer so, dass die Teams danach auch nochmal was abändern und nochmal was hier und da umstellen. Also, kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel zu sagen, aber grundlegend sieht es relativ ähnlich aus. Ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich, was großartig rausgestochen hat.
Ja, also was natürlich auffällig war, war der Red Bull, der ja ein komplett neues Konzept mitgebracht hat, und zwar das Zero-Side-Pod-Konzept. Also das ist komplett krass. Das ist ja das Konzept, was Mercedes verworfen hat nach 1,5 Jahren, wo sie enorme Probleme mit hatten. Und Adrian Newey, der Designer, der macht dieses Konzept, aber er macht dieses Konzept halt auch, also er macht das Beste aus dem Konzept, sodass es funktioniert. Das ist echt krass. Also Red Bull scheint wieder mal sehr, 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 sehr stark zu sein. Also im Long Run lief es perfekt, sowohl bei Sergio Perez als auch bei Max Verstappen. Es gab ein paar Zuverlässigkeitsprobleme. Die Bremse hat mal Feuer gefangen bei Sergio Perez und auch ein Sensor bei dem Gaspedal ging nicht richtig. Bei Ferrari bis jetzt sieht es reibungslos aus. Carlos Sainz heute mit 7 Zehntel Vorsprung der schnellste gewesen, allerdings mit einer weicheren Reifenmischung. Also er ist C4 gefahren, Sergio Perez C3. Man weiß auch nie ganz, wie viel Sprit in den Autos war. Allerdings von dem, was ich von Ferrari gehört habe, von den Fahrern, sind sie wohl sehr, sehr zufrieden zu sein. Also Leclerc, hat gesagt, dass das Auto deutlich besser zu fahren ist als letztes Jahr, dass er weniger untersteuern hat. Und das sieht man noch. Ich habe mir eine Zusammenfassung von der schnellsten Runde von Sainz angeguckt und mich auch da ein bisschen schlau gelesen. Da haben auch alle gesagt, dass das schon sehr, sehr gut ausbalanciert aussah, das Auto. Wie gesagt, Zuverlässigkeitsprobleme gab es überhaupt nicht. Ferrari heute, meine ich, das Team mit den meisten Runden gewesen. Gestern auch lief es reibungslos. Das Einzige, was war, war der Gullydeckel, der im Arsch war. Also über den, oder das war, oder war es ein gut, das war ein gut, das war so ein Gullydeckel, über den Leclerc gefahren war, der dann kaputt gegangen ist und den Unterboden leicht beschädigt hat, den Ferrari dann wechseln musste. Allerdings, ja, ist das ja nichts Technisches. Das Auto scheint Stand jetzt nach den Tests zuverlässig zu sein. Die Fahrer sind zufrieden, was sehr, sehr gut ist. McLaren sieht zudem auch sehr gut aus, macht einen starken Eindruck. Also Mercedes hatte Lewis Hamilton jetzt eine gute Runde, zuletzt auch auf dem C3-Reifen, ist da 1,1 Sekunden hinter der Runde von Carlos Sainz gewesen. Allerdings gab es bei Mercedes gestern ein paar Zuverlässigkeitsprobleme bei George Russell. Und auch da hat man gesehen, Lewis Hamilton war nicht ganz zufrieden, hat einige Quersteher gehabt. Aston Martin kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Also, ich reiße jetzt mal hier kurz die Top-Teams an. Da kann man halt, also, es ist generell sehr, sehr schwer, das Ganze zu lesen. Allerdings, ich spezialisiere mich natürlich auf Ferrari, auch weil ich da ja sehr interessiert bin, was die Fahrer sagen. Und das hört sich auf jeden Fall zuversichtlicher an als letztes Jahr. Nach letztes Jahr haben die Fahrer sich ja beschwert, dass das Auto sehr, sehr schwer zu fahren war. Das hat man auch bei den Tests häufig gesehen, dass sie da übers Limit gehen mussten. Und das scheint jetzt besser zu sein. Auch ich habe ein bisschen mir die Longruns angeguckt bei Carlos Sainz. Das sah alles sehr, sehr stabil aus. Ich bin natürlich trotzdem noch der felsenfesten Überzeugung, dass Red Bull das Maß aller Dinge ist. Es hat auch Charles Leclerc gesagt, der gesagt hat, dass er sehr, sehr zufrieden ist, zwar mit den Tests bis jetzt, dass alles reibungslos lief, dass das Auto sich gut anfühlt, dass man allerdings nicht weiß, wo man steht. Aber dass er persönlich denkt, dass Red Bull immer noch die Eins ist, einfach auch weil Max Verstappen gestern da die Runden in Asphalt gekloppt hat und auch einfach, der ist 20 Runden gefahren, der ist 20 Mal die gleiche Rundenzeit gefahren. Das zeigt einfach, dass der Red Bull wohl wieder sehr, sehr gut unterwegs ist. Aber mal gucken, morgen der letzte Testtag dann. Ich bin auf jeden Fall momentan nach 2 Tagen zufrieden mit dem, wie es läuft bei Ferrari. Das konnte ich letztes Jahr nicht ganz so sagen. Also bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass man vielleicht dann hinter Red Bull die Nummer 2 ist und dann auch nicht so einen großen Abstand hinter oder so einen großen Abstand zu Red Bull hat, dass das Ganze ein bisschen näher ist. Mehr davon gibt es dann nächste Woche in der Podcast-Folge. Wenn wir dann die Prediction raushauen werden, wird natürlich auch wieder eine lange Folge werden, aber. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Formel 1 einfach, ja, es ist geil einfach, wenn es wieder losgeht. Und nächste Woche geht es dann ja auch schon, samstags ist dann ja das Rennen. Ich habe mir ja auch nochmal die genaue Begründung angehört. Und zwar startet am 10. März der Ramadan also startet der Ramadan, der startet nicht nur in Bahrain, der startet dort generell. Und davon wäre das Rennen in Saudi-Arabien betroffen, weswegen das Rennen in Saudi-Arabien Samstag stattfindet. Und weil ich glaube, es müssen 7 Tage halt zwischen 2 Rennen liegen. Deswegen ist jetzt auch der Start in Bahrain einen Tag vorher, als eigentlich geplant war. Aber ja, so ist das dann halt. Dann haben wir am Donnerstag nächste Woche schon die freien Trainings. Muss man sich auch mal reinziehen, dass nächste Woche Donnerstag dann einfach schon dann die freien Trainings sind, dass dann Freitag das Quali ist, Samstag das Rennen. Ich habe auf jeden Fall unfassbaren Bock. Also ich habe mir gestern fast 8 Stunden lang da die Tests angeguckt. Heute auch wieder, ich war arbeiten, aber selbst da habe ich auf dem Ohr die ganze Zeit die Tests gehabt. Ich habe heute den ganzen Vormittag auch wieder das verfolgt. Es macht einfach unfassbar Bock, dieser Hype vor jeder Formel 1-Saison, obwohl man eigentlich weiß, dass Red Bull die Nummer 1 ist, ist bei mir zumindest so unfassbar hoch jedes Jahr, dass ich mich einfach nur freue. Ja, und ich glaube, das wäre es dann jetzt auch für diese Folge. Man kann vielleicht noch, oder wollen wir das vielleicht noch kurz erwähnen mit Dani Alves, der jetzt, ist jetzt vielleicht so ein bisschen out of topic, aber der heute verurteilt worden ist zu 4,5 Jahren Haft, nachdem er war jetzt wohl, ich glaube, ungefähr ein Jahr in U-Haft schon, nachdem er in der Silvesternacht von 2022 auf 23 eine Frau vergewaltigt haben soll. Das in Spanien, und die Gesetze in Spanien wurden, was Vergewaltigung angeht, deutlich verschärft, was auch richtig so ist. Er hat eine Strafe von 4,5 Jahren jetzt bekommen, weil in Spanien jetzt auch diese Regelung gilt, wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt es Nein. Und wenn gegen, ja, gegen eine, wie drückt man das am besten aus, gegen Geschlechtsverkehr ist, dann, ja, dann ist es eine Vergewaltigung, was auch einfach so ist. Das ist gut so, dass es in Spanien so strenge Gesetze gibt. Das sollte man vielleicht auch mal in Deutschland einbringen, damit ja, solche Straftäter höhere Strafen bekommen. Zudem soll Dani Alves häufig seine Aussage geändert haben zu, das habe ich nicht getan. Dann hat er gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Dann hat er gesagt, ich war betrunken, ich war nicht mehr in einem richtigen Zustand und so weiter. Ja, deswegen wurde er jetzt, weil, wenn man, ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen, wenn man das alles so hört, dann ja, scheint es ziemlich klar zu sein, dass er diese Straftat begangen hat. Deswegen eine gerechte Strafe für ihn. Ja, ist schon traurig so, weil er eigentlich immer so auf dem Platz ein sehr, sehr guter Spieler war und immer locker drauf war. Aber ja, wenn du neben dem Platz sowas Schlimmes tust, dann musst du dafür büßen und das muss er jetzt.
Ja, auf jeden Fall völlig gerechtfertigt. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir schauen mal, wie wir es nächste Woche machen, ob da nur Formel 1 kommt oder ob wir vielleicht sogar 2 Folgen bringen. Müssen wir mal schauen, wie die Zeit das Ganze erlaubt. Und ja, dann verabschiede ich mich von meiner Seite, wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr verfolgt die Tests auch tatkräftig für alle Formel 1 Interessierten, die anderen natürlich heute Abend Europa League, die deutschen Mannschaften supporten und dann am Wochenende wieder das volle Programm, investorenfreie DFL und dann wahrscheinlich auch protestfreie DFL, wenn nicht ja, die Fanszenen noch diverse Tennisbälle loswerden müssen. Ich hab gestern eine Story gesehen von der Insta-Seite, wo irgendwie Tennisbälle auf eBay Kleinanzeigen, hunderte Tennisbälle angeboten wurden von mehreren Anbietern.
Fragt man sich, woher die wohl kommen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt so, ob da muss man natürlich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu 100% so gestimmt hat oder ob das irgendwie so aus Spaß erstellt wurde oder so. Aber ja, naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ja, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche zurück mit der Prediction und ja, denk mal dran, einfach mal ab.